Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung geht es um den Chipstreit der Supermächte, also den Zwist zwischen China und den USA. Wir klären, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern der vielen neuen Strafmaßnahmen zählt. Außerdem sprechen wir über die jüngst gesunkene Inflation in der Eurozone. Dabei beleuchten wir 4 Szenarien für die Zinswende, die nun am wahrscheinlichsten sind. Heute ist Donnerstag, der 4. April und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es heißt ja, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Aber wenn es um den schwelenden Streit um Halbleiter geht, in dem sich ja die USA und China immer wieder mit neuen Strafmaßnahmen überziehen, dann muss man sagen, so richtig freut sich dabei mit Sicherheit niemand. Und auch wenn Einzelne natürlich davon profitieren. Seit dem heutigen Donnerstag treten neue Beschränkungen für Halbleiter in Kraft. Die USA haben Ausfuhrregeln eingeführt, die nun auch Geräte betreffen, in denen Chips verbaut werden. In einem 166 Seiten umfassenden Dokument erläutert die Regierung, welche Produkte von nun an nicht mehr in die Volksrepublik exportiert werden dürfen. Ja, und China dagegen versucht nun, seine heimische Chipindustrie zu schützen und hat angekündigt, dass keine Prozessoren von AMD und Intel mehr in den Rechnern der Regierung verwendet werden sollen. So viel also zum neuesten Stand. Insgesamt trifft die Flut an gegenseitigen Strafmaßnahmen inzwischen immer mehr Unternehmen. Und das hatte auch schon unmittelbare Auswirkungen, etwa für Infineon, Intel und AMD, denn deren Aktienkurse sind nach Bekanntwerden der jüngsten Beschränkungen gefallen. Handelsblatt-Reporter Joachim Hofer erklärt uns gleich, wer im Streit der Supermächte zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern zählt und ordnet mit Blick auf die zunehmenden staatlichen Subventionen für neue Chipfabriken auch ein, wie es um die Zukunft der Branche bestellt ist. Außerdem wagen wir heute in gewisser Weise einen Blick in die Glaskugel und sprechen über die lang erwartete Zinswende. Die Inflation im Euroraum ist am Mittwoch ja auf 2,4% gesunken. Und damit nähert sie sich dem EZB-Ziel von 2% schneller an als erwartet. Finanzkorrespondent Stefan Rexius erklärt uns deshalb gleich, welche Szenarien für die Zinswende nun am wahrscheinlichsten sind. Und ob die EZB die Zinswende vielleicht schon nächsten Donnerstag starten könnte. Denn da steht ja bereits ein neuer Zinsentscheid an. Aber vorher blicken wir wie immer noch auf die Märkte. Und dafür ist mir nun Anke Rezmer zugeschaltet. Hallo Anke.
Hallo Sandra.
Ja, auch heute scheint ja irgendwie nicht so viel los zu sein an den europäischen Märkten. Der DAX ist irgendwie nur ein bisschen im Plus. Magst du uns das einmal zusammenfassen?
Ja, es ist sehr viel ruhiger geworden an den Aktienmärkten und natürlich auch an den europäischen Aktienmärkten. Wir erinnern uns, wir hatten ja 26 DAX-Rekorde schon in diesem Jahr. Und jetzt so nach Ostern scheint so ein bisschen die Luft dünner zu werden. Wir haben darüber ja schon gesprochen, auch hier im Podcast. Also heute ist der deutsche Leitindex, wie du sagtest, vielleicht im Plus, so ungefähr auf dem Niveau von 18.400 Punkten. Der führende Eurozonenindex Eurostox 50, der ist so unterhalb von 5.100 Punkten, auch leicht im Plus. Auch die Wall Street Indizes haben gerade so etwas höher eröffnet. Und es ist so ein allgemeines Abwarten auf die nächsten Impulse, so ein bisschen Luft holen. Natürlich sind die Märkte noch auf hohem Niveau, so ist es nicht. Aber es gab ja Äußerungen des Chefs der US-Notenbank, Jerome Powell, der sagte, dass er keine Eile habe, die Zinsen zu senken, dass er schon Zinssenkungen erwarte in diesem Jahr. Aber natürlich hänge es halt von den Wirtschaftsdaten ab. Es gab ja diese Riesenrallye, vor allem auch wegen Erwartungen, dass die Zinsen gesenkt werden und dass die Finanzierungsmöglichkeiten für Firmen einfacher werden und alles, die Konjunktur dann auch wieder geschmierter läuft. Und das hat die Aktienkurse ja so hochgezogen. Und jetzt wartet man, dass die Zinssenkungen endlich kommen. Und es ist aber so ein bisschen, also immer noch diese Abwartehaltung. Es gibt sozusagen nicht das Go für diese lang erwarteten Zinssenkungen, weder in den USA noch in der Eurozone. Und jetzt wartet man eben auf neue Daten. Die werden morgen kommen. Es kommen nämlich die US-Arbeitsmarktdaten. Und der US-Arbeitsmarkt ist halt ein sehr, sehr wichtiger Indikator für die Fed, um eben die weitere Entwicklung der Geldpolitik zu entscheiden, also auch über die Zinslandschaft zu entscheiden. Und deswegen ist heute noch mal so besonderes Abwarten im Raum, denke ich.
Ja, die werden wir uns morgen bestimmt auch näher noch mal anschauen, die Arbeitsmarktzahlen. Ja, aber über Rekorde können wir trotzdem ein wenig sprechen, denn der Goldpreis, der hat ja heute schon wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Warum denn?
Ja, der Goldpreis hat sich heute mal recht deutlich über 2.300 Dollar für die Feinunze gezeigt. Also 2.304, muss man sagen. Ist jetzt auch wieder ein bisschen runtergerutscht, aber es ist natürlich eine sehr markante Marke, die der Goldpreis damit überwunden hat. Und das hat auch mit Zinssenkungsfantasien zu tun, aber nicht nur. Es ist ja so, dass Gold keine laufenden Erträge abwirft. Also man kauft eine Goldmünze und da kriegt man eben keinen Coupon, man kriegt keine Dividende. Aber man hat eben dieses Stück Gold in der Hand, das ja auch schon einen Wert an sich darstellt. Und wenn jetzt die Zinsen sinken, dann sind im Prinzip alternative Erträge, nämlich die man bei Anleihen bekommen könnte mit den Zinsen, die werden weniger. Und deswegen wird Gold diese Anlage ohne laufende Erträge im Vergleich dazu attraktiver. Das ist so diese Zinssenkungsfantasie, die den Goldpreis stützt. Und dann ist Gold aber ja auch eine sehr bekannte Krisenwährung. Und da wir sehr unsichere Zeiten haben mit den zwei ja schrecklichen Kriegen im Nahen Osten, im Gaza und auch in der Ukraine, wo es eigentlich immer wieder neue furchtbare Nachrichten gibt, hebt das halt auch den Goldpreis. Also viele Leute kaufen Gold, um sich da einfach so eine Krisenwährung anzulegen, und das treibt den Goldpreis weiter und weiter.
Lass uns zu guter Letzt, wie wir es ja so oft machen, noch über spannende Einzelwerte sprechen. Was hat die Anleger denn heute besonders interessiert?
Ja, die Anleger haben heute auf Autowerte geschaut, und das liegt am schwedischen Autobauer Volvo. Der hat nämlich einen Absatzrekord im März gemeldet und deren Aktien sind heute zeitweise um mehr als 6% in die Höhe gesprungen. Und das hat halt auch andere europäische Autobauer-Aktien mitgezogen. Im DAX gibt es ja eine ganze Menge davon, also BMW, Mercedes-Benz, VW und Porsche. Und die sind alle so zwischenzeitlich um fast 3 in einer Spanne zwischen 1,6 und fast 3% in die Höhe gegangen. Und ja, auch der Branchenindex ist hochgegangen. Außerdem gab es auch gewisse Hoffnung für die Autobauer, dass die Nachfolge aus China sich belebt, weil es da zuletzt etwas bessere Konjunkturdaten gab. Und im MDAX gab es auch noch eine Aktie, auf die geschaut wurde, nämlich Redcare Pharmacy, die Online-Apotheke, die haben am ersten für das erste Quartal einen Wachstumssprung gemeldet. Und die Aktien, die waren auch gefragt. Die sind um bis zu 1,4% in die Höhe gesprungen, denn die Erlöse von Redcare, die sind um 51% auf 560 Millionen Euro hochgegangen. Das ist ja auch ein Wort.
In jedem Fall. Danke, Anke, für diesen schönen Überblick und deine Ausführungen auch.
Sehr gern.
An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei, digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Thank you. Die USA und China, die überziehen sich ja immer wieder mit neuen Strafmaßnahmen. Und am Donnerstag, da treten neue Beschränkungen in Kraft. Wir wollen jetzt darüber sprechen, für welche Konzerne das zum Problem werden dürfte und wer vom großen Streit profitieren könnte. Und dafür spreche ich mit Joachim Hofer. Er berichtet von München aus für das Handelsblatt über die Chipindustrie. Servus Joachim.
Hallo Sandra.
Bevor wir zu den Gewinnern und Verlierern kommen, was sehen denn aber die neuen Ausfuhrregeln der USA für Halbleiter, die ja ab heute gelten, denn genau vor, Joachim?
Ja, die USA verschärfen diese Ausfuhrregeln seit vielen Monaten immer weiter. Sie schärfen nach und im neuesten Bericht, 166 Seiten lang, da kommt dann auch unter anderem vor, dass bestimmte Geräte betroffen sind, in denen diese Chips verbaut werden. Es ist eine hochkomplexe Sache und Amerika schärft laufend nach.
Der Chipstreit zwischen den USA und China, der schwelt ja auch schon eine ganze Weile. Und Ende März hat ja die Führung in Peking zuletzt ein ziemlich starkes Signal gesendet, kann ich mich erinnern. Kannst du uns bitte einmal skizzieren, wie genau China auf der anderen Seite versucht, seine heimische Chipindustrie vermeintlich zu schützen?
Ja, China hat in dem Fall jetzt verlauten lassen, dass in den Rechnern, in den Büros, in den Amtsstuben der Regierung keine Prozessoren von AMD und Intel mehr verwendet werden sollen. Das heißt, ein direkter Angriff auf amerikanische Chipkonzerne, die China hier verbannen will. Und das war schon ein starkes Zeichen. Es war nicht ganz neu, aber es wurde jetzt durch einen Bericht einfach nochmal an die Öffentlichkeit getragen. Das ist ein großes Signal. Und es gab tatsächlich davor schon einige andere wirklich öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der chinesischen Regierung. Sie drängen die lokalen Elektroautohersteller dazu, mehr lokale Chips zu kaufen. Und letztes Jahr haben sie auch die Ausfuhr von Chipmaterialien wie Germanium beschränkt. Das hat dazu geführt, dass die Preise für diese Materialien in die Höhe geschossen sind.
Ja, in die Höhe geschossen ist ein gutes Stichwort. Die Entscheidungen, die ziehen ja auch immer wieder starke Kursentwicklungen nach sich. Und zuletzt ja zum Beispiel nach der Entscheidung Pekings, da ist der Aktienkurs des Münchner Halbleiterproduzenten Infineon ziemlich stark abgesackt. Und es gibt ja auch noch weitere Beispiele, über die wir hier sprechen können. Wer zählt denn bisher aus deiner Sicht zu den größten Verlierern des Chipstreits zwischen China und den USA?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Kurse sich immer dann bewegen, wenn die Anleger Angst haben. Wenn die Anleger sehen, oh, da könnte das Geschäft wegbrechen. Und bei Infineon zum Beispiel ist es so, dass der Konzern aus München ein Viertel vom Umsatz in China erzielt. Und als diese Meldung wieder kam, dass hier lokale Chips bevorzugt werden sollen, da gingen die Kurse um 5% in die Knie. Dasselbe ist zeitweise bei Intel und AMD passiert, als bekannt wurde, dass deren Chips nicht mehr verwendet wurden. Und dadurch können wir sehen, die Anleger sind beunruhigt. Und ja, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, aber auch tendenziell sind es mehr Verlierer.
Bleiben wir da noch ganz kurz bei Infineon. Für den DAX-Konzern Infineon ist China ja der größte Markt. Aber wie lange, denkst du, dürfte sich das noch so halten?
Ja, das ist die große Frage, die sich wahrscheinlich alle bei Infineon stellen und natürlich die Investoren. Wir wissen das schlicht und einfach nicht. Es ist nicht so ganz klar zu erkennen, wie die Fähigkeiten der chinesischen Chipindustrie sind. Und dadurch hängt vom großen Teil ab, inwiefern die westlichen Konzerne, nicht nur Infineon, in dem Land noch Umsatz und auch entsprechende Gewinne erzielen können. Aber was klar ist, China holt auf, China tut alles, um aufzuholen. Und das ist ja aus deren Sicht auch verständlich. Sie müssen fürchten, von westlichen Sanktionen in vielen weiteren Bereichen getroffen zu werden. Also puttern sie sehr viele Ressourcen in die Chipindustrie, um aufzuholen. China gibt viele Milliarden aus, um eigene Kapazitäten, eigene Fähigkeiten aufzubauen.
Und wie sehen nun die Aussichten für chinesische Tech-Unternehmen aus? Also vor allem mit Blick darauf, bei der modernsten KI-Entwicklung auch mithalten zu können zukünftig.
China und die chinesischen Unternehmen, die spüren natürlich, dass sie die modernsten Grafikprozessoren von Nvidia und AMD nicht mehr kriegen. Das hat die US-Regierung unterbunden mit der Begründung, dass diese Prozessoren sind die Gehirne eines jeden Rechners, dass diese Prozessoren auch für militärische Zwecke verwendet werden. Darunter leiden tun aber chinesische Unternehmen, die das nicht in ihre Rechner einbauen können, diese sogenannten GPUs, und dadurch Schwierigkeiten haben, große Sprachmodelle zu entwickeln, wie das etwa OpenAI in den USA tut, die Zugriff zu Nvidia, zu AMD haben. Es ist also ganz klar ein Nachteil für chinesische Unternehmen, wenn es um hochmoderne KI-Anwendungen geht.
Ja, kommen wir dann jetzt zu den Gewinnern. Wer profitiert denn aus deiner Sicht derzeit besonders vom Halbleiterstreit der Supermächte?
Ja, im Grunde genommen hätten alle Chip-Unternehmen ganz gerne, dass es so weiterginge wie bisher, nämlich diese große Globalisierung. Die Chip-Industrie ist sehr arbeitsteilig, weltweit verteilt, jeder ist von jedem abhängig. Und genau das wird jetzt gerade unterbrochen. Es entstehen große Kapazitäten in allen Erdteilen, weil viele Länder Angst haben, von der Chipversorgung abgeschnitten zu werden. In Amerika wird gebaut, in Europa, in Japan, Südkorea, Taiwan. Das führt dazu, dass hier jede Menge Fabriken entstehen, so viele wie nie in der Geschichte. Und davon profitieren natürlich zuallererst die Firmen, die die Maschinen dafür herstellen. Das sind sehr teure Maschinen. Und wir haben eine Firma in Europa, die ist einzigartig weltweit. Die kann eine Technologie, um die Chips zu belichten. Das ist ASML aus den Niederlanden mit der sogenannten EUV-Technologie, ein Lithografieverfahren zur Belichtung von Halbleitern.
Und genau diese Zuversicht, die spiegelt sich ja auch an der Börse wieder, konnten wir sehen. Also die Aktie von ASML ist ja seit Jahresbeginn um 34% gestiegen, also sehr bemerkenswert. Wie schätzt du denn generell die Zukunftschancen dieses Unternehmens noch ein?
Aus europäischer Sicht ist ASML eine Perle. Das ist die und das Unternehmen, das eine einzigartige Technologie hat, eine Technologie, die sich kaum kopieren lässt. Eine Firma, die 40 Jahre lang an der Technologie gearbeitet hat und diese weiterentwickelt wie keine andere Firma. Deshalb, ich glaube, ASML hat hervorragende Aussichten. Kurzfristig kann es immer auf und ab gehen, denn natürlich, ASML darf bestimmte Maschinen, die höchst ausgestatteten Maschinen, nicht nach China liefern. Auf Druck der USA hat die niederländische Regierung das untersagt. Das drückt den Umsatz an der einen Stelle. Auf der anderen Seite, es werden so viele Fabriken in Amerika, Japan, Europa gebaut. Auch in Magdeburg werden EUV-Maschinen von ASML stehen in ein paar Jahren, dass die Aussichten wirklich gut sind. Aber das heißt nicht, dass es linear aufwärts geht. Da geht es auch mal wieder runter. Also, aber ganz grundsätzlich bin ich total positiv für ASML.
Apropos gute Zukunftsaussichten. Über ASML haben wir ja schon gesprochen. Das Unternehmen profitiert ja auch stark von staatlichen Subventionen. Und wie du schon gesagt hast, in den USA, Japan, Südkorea und auch in vielen europäischen Ländern, da subventioniert ja der Staat derzeit ziemlich viele Chipfabriken. Was dürfte sich hier deiner Meinung nach zukünftig noch alles bewegen?
Also die Staaten sind sehr stark bereit, hier Geld reinzustecken in diese Industrie, weil sie glauben, dass es für ihre Firmen, für die lokalen Firmen wichtig ist, eine stabile Versorgung zu haben. Und sie glauben auch, dass eigene Chips zu haben ein Hebel ist gegenüber anderen Ländern. Und deshalb wird hier so viel Geld ausgegeben für die Chipindustrie. Gerade heute wurde wieder bekannt, dass der südkoreanische Speicherchip-Produzent SK Hynix ein Werk für knapp 4 Milliarden Dollar in Amerika bauen will. Warum ist das wichtig? Weil Speicherchips im Mix in Amerika bislang keine große Rolle gespielt haben. Speicherchips sind aber wichtig, zu den GPUs angefügt zu werden von Nvidia. Es bildet ein rundes zur Abrundung des Bildes. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass Hynix hier nach Amerika kommt. Das heißt, und das wird unterstützt von der US-Regierung. Das heißt, meines Erachtens wird das über die nächsten Jahre so weitergehen. Vielleicht nicht in jedem Land, weil manche Länder nicht genügend Geld haben. Aber in Summe werden die Subventionen anhalten.
Es dürfte also sehr spannend bleiben. Vielen Dank, Joachim, für die Ausführungen bisher.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Und den Text von Joachim, den verlinken wir natürlich auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Seit Mittwoch wissen wir ja, die Teuerungsrate im Euroraum, die ist auf 2,4% gesunken. Und damit nähert sich die Inflation in der Eurozone ja schneller als erwartet dem EZB-Ziel von 2% an. Ja, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, kommt es nun eher zu einer Zinswende? Ja, darüber, welche Szenarien nun möglich sind, spreche ich jetzt mit unserem Finanzkorrespondenten Stefan Rixius. Hallo Stefan.
Hallo Sandra.
Ökonomen hatten ja mit einem leichten Rückgang von 2,6 auf 2,5% gerechnet. Nun fällt die Teuerungsrate noch geringer aus, wenn auch nur wenig, aber es ist geringer. Ja, was schließt du denn daraus?
Zunächst mal sind das gute Nachrichten für Bürger und auch für Notenbanker, also Verbraucher wie du und ich, die darauf hoffen, dass ihre Kaufkraft stabil bleibt mit dem, was sie verdienen. Das ist jetzt wieder etwas stärker gegeben für Notenbanker, weil sie eben das Preisstabilitätsziel von 2% im Euroraum einhalten wollen oder wieder erreichen wollen. Und da machen eben Zehntel Prozentpunkte Unterschied bei der Inflationsrate eben schon was aus. Und das vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass vor einem Jahr, also im Frühjahr 2023, lag lag die Inflationsrate ja noch bei um die 7%. Also vor dem Hintergrund ist es natürlich ein deutlicher Fortschritt. Interessant ist, dass jetzt bei der aktuellen Rate für März auch ein üblicher Ostereffekt ausgeblieben ist. Darauf haben mehrere Ökonomen hingewiesen. Normalerweise ist es so, dass zum Osterfest, das dieses Jahr ja besonders früh war im Jahr, Hoteliers, Gastronomen und Reiseanbieter zum Beispiel ihre Preise erhöhen, weil einfach mehr Leute verreisen und essen gehen an Ostern. Das ist weitgehend ausgeblieben. Zumindest ist es der Statistik nicht zu entnehmen, dass es einen solchen Ostereffekt diesmal gab. Und dadurch setzt sich eben dieser Trend sinkender Inflationsraten fort.
Ja, dann bleiben wir doch noch kurz beim März. In Deutschland ist die Teuerungsrate im März ja auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren gefallen. Heißt das also, dass das Inflationsproblem endlich gelöst ist?
Also da muss ich sagen, nein, so klar kann man das noch nicht beantworten. Es stimmt zwar, also es gab im Januar zum Beispiel auch wieder einen kleinen Inflationssprung. Auch da haben wir uns ja gefragt, wird die Inflationsproblematik jetzt wieder ein bisschen größer? Das hat sich inzwischen wieder gegeben. Also da war ja zum Beispiel eine Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie ausschlaggebend. Inzwischen sind Inflationsraten unter 2% in den nächsten Monaten und über den Sommer zeitweise durchaus denkbar, auch weil weniger Unternehmen planen, ihre Preise zu erhöhen. Das ermittelt das IFO-Institut ja monatlich. Die Inflation sinkt also, aber die Verbraucherpreise steigen weiterhin. Sie steigen eben auch noch stärker, als die EZB das möchte, nämlich stärker als 2%. Und dabei fällt auf, dass die Dienstleister ihre Preise nach wie vor deutlicher erhöhen, deutlich stärker als Industrieunternehmen. Das liegt beispielsweise an höheren Lohnkosten, die da stärker durchschlagen. Und wenn man genauer hinschaut, dann fällt zum Beispiel auf, dass die Kerninflation weiterhin deutlich zu hoch liegt, nämlich bei 3,3% im März. Und bei der Kerninflation sind ja Preise wie Energie und Nahrungsmittel außen vor, die naturgemäß besonders stark schwanken und so eine Inflationsrate eben auch mal nach oben oder in diesem Fall nach unten etwas verzerren können.
Lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie es weitergehen könnte. Also festhalten lässt sich ja zumindest schon mal, dass die EZB nun mehr denn je auf eine Zinssenkung im Juni zusteuert, oder?
Das wird immer wahrscheinlicher. Also das muss man eindeutig so sagen. Das liegt natürlich auch an Äußerungen von EZB-Chefin Lagarde und auch von anderen führenden Notenbankern aus dem EZB-Rat, die sich ja schon fast oder quasi darauf festgelegt haben, dass es im Juni losgehen soll. So explizit haben sie das nicht gesagt. Sie wollen sich immer noch die Möglichkeit offen halten, dass sie noch etwas länger abwarten. Aber Anleger rechnen inzwischen fest damit. An den Geldmärkten ist eine erste Zinssenkung im Juni quasi fest eingepreist. Die Banken richten ihre Zinsangebote darauf aus und auch der öffentliche Druck nimmt zu. Also jetzt gerade aus dem Sparkassen- und Giroverband ist einerseits Lob gekommen, dass die EZB es geschafft hat, die Inflation unter Kontrolle zu bringen und damit auch ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, aber verbunden eben auch mit dem Appell, jetzt nicht zu lange zu warten, bis die Leitzinsen sinken. Also man kann schon feststellen, eine gewisse Ungeduld nimmt auch zu.
Was ist denn aus deiner Sicht das wahrscheinlichste Zinsszenario, wie es danach weitergehen könnte?
Ja, da sind im Prinzip 2 Szenarien ähnlich wahrscheinlich nach jetzigem Stand. Also vorausgesetzt, es geht im Juni los, das ist wie gesagt sehr wahrscheinlich. Dann kann es sein, dass die EZB mehrere Zinssenkungen am Stück vornehmen wird. Also durchaus auch vor der Sommerpause im Juli gleich noch eine zweite und dann im Herbst auch weitere. Das ist durchaus plausibel. Genauso plausibel ist aber, dass sie es etwas langsamer gehen lässt und pro Quartal eine Zinssenkung vornimmt. Also das wird dann zum Beispiel dafür sprechen, wenn es im Juni losgeht, dann bis September zu warten und dann im Dezember noch eine weitere Zinssenkung nachzulegen. Das wären dann 3 in diesem Jahr. Und ehrlicherweise, das ist der Blick in die Glaskugel zum jetzigen Zeitpunkt, welches dieser Szenarien eintreten wird. Auch weil Christine Lagarde selbst gesagt hat, nach der ersten Zinssenkung können wir uns nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen. Also selbst wenn die erste Zinssenkung eintreten wird, bleibt es danach ein Stück weit fahren auf Sicht, ja quasi wie im Nebel. Ja, das hat auch ein Analyst uns neulich geschildert. Dieses Bild finde ich auch ganz treffend. Wenn man nicht genau weiß, wo es hergeht und auf der Autobahn unterwegs ist und der Nebel ist stark, dann fährt man halt langsamer und auf Sicht. Und das ist quasi das, was die EZB gerade macht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, und in dem Zusammenhang müssen wir auch über die Rolle der US-Notenbank Fed in der Zinswende sprechen. Ja, wie denkst du denn, beeinflusst die Situation in den USA die Entscheidungen der EZB?
Also die EZB betont zurzeit ganz klar ihre Unabhängigkeit. Also sehr demonstrativ, wie das nicht nur Lagarde macht, sondern zum Beispiel auch der Chef der Bundesbank, Joachim Nagel. Man muss dazu sagen, die US-Notenbank Fed ist in der Situation, dass sie sich etwas mehr Zeit lassen kann, womöglich, vielleicht sogar muss mit der Zinswende. Denn die Inflation in den USA ist noch etwas hartnäckiger als in der Eurozone. Gleichzeitig läuft die Konjunktur besser und auch der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr stabil. Und man merkt das auch an den Märkten, dass da gewisse Zweifel aufkommen, ob diese Zinswende in den USA eben quasi parallel mit der EZB beginnen kann im Juni oder doch später. Wenn es später kommt und die Fed die Zinsen womöglich auch weniger senkt als die EZB, hat das Folgen für den Wechselkurs. Der Euro würde abwerten, womöglich würde Kapital aus der Eurozone in die USA abfließen, weil es dort höhere Renditen gibt für festverzinste Anleihen beispielsweise. Und gerade der Effekt beim Wechselkurs hätte eben auch Folgen für die Inflation mittelfristig. Deswegen ist es eigentlich nicht möglich, dass die EZB auf Dauer solche Unterschiede ignorieren kann und in irgendeiner Weise wahrscheinlich auch Rücksicht nehmen müsste darauf.
Ja, über die wahrscheinlichsten Szenarien für die EZB haben wir ja schon gesprochen. Aber sind aus deiner Sicht auch noch andere denkbar?
Denkbar sind die schon. Wahrscheinlich sind andere Szenarien aus meiner Sicht eher nicht. Aber man muss sagen, es gibt nach wie vor eine große Sorge im EZB-Rat und das ist die Sorge, dass es zu einem Zickzackkurs kommt. Also nehmen wir mal an, die Zinswende geht los und dann stellt sich nach wenigen Monaten über den Sommer oder im Herbst heraus, die Inflation geht jetzt aber doch nicht weiter zurück oder verfestigt sich doch über den 2%, die Löhne steigen vielleicht doch stärker. Dann hätte die EZB das Problem, dass sie womöglich sogar die Zinsen wieder erhöhen muss. Das ist etwas, was sie auf jeden Fall verhindern will. Wir haben über das Thema Glaubwürdigkeit gerade schon kurz gesprochen. Und es geht darum, sicherzustellen, dass die Preisstabilität im ersten Anlauf erreicht wird. Also das hat auch der Bundesbankchef deutlich gemacht. Und da kommen auch so Faktoren ins Spiel wie der Ölpreis. Ja, die Ölpreise, die jetzt wieder steigen. Um die 90 Dollar inzwischen. Auch das sind Entwicklungen, die die EZB nicht ignorieren kann und die da gewisse Sorgen auslösen, dass es doch nicht ganz so reibungslos weiter abwärts geht mit der Inflation. Möglicher Ausweg wäre dann eben nur eine Zinssenkung erstmal zu machen und dann abzuwarten.
Was hält die EZB eigentlich davon ab, die Zinswende schon nächste Woche Donnerstag zu starten? Also da steht ja schon ein neuer Zinsentscheid an.
Das ist eine total berechtigte Frage, denn tatsächlich ist es ja so, dass nicht im Juni der nächste Zinsentscheid ansteht, sondern eben schon nächste Woche am Donnerstag. Und vereinzelt haben Notenbanker auch gefordert oder zumindest ins Spiel gebracht, ob man nicht da schon die Zinswende beginnen soll. Und die jüngsten Daten zur Inflation, die dürften sie auch bestärken in diesen Forderungen. Durchsetzen können sie sich damit wahrscheinlich nicht. Also damit sind die Andeutungen zu stark gewesen, dass es erst im Juni losgehen kann. Liegt unter anderem daran, dass noch wichtige Lohndaten ausstehen. Also wie haben sich die Löhne im ersten Quartal entwickelt, die Tariflöhne in der Eurozone. Gerade zu Jahresanfang werden ja in vielen Ländern Tarifverträge neu verhandelt und deswegen kommen diesen Werten zum ersten Quartal, was die Tarifentwicklung betrifft, besonders große Bedeutung zu. Außerdem gibt es im Juni neue Inflationsprognosen der EZB, also die Entscheidung dann wird auf einer solideren Grundlage getroffen werden können.
So, und sicher interessiert unsere Hörerinnen und Hörer da draußen nun auch noch brennend, worauf sich denn Sparer und Kreditnehmer einstellen sollten. Hast du da Tipps oder was kannst du raten?
Also gerade das Thema Tagesgeld war ja in den letzten Monaten ja sehr, sehr populär. Es gab durchaus wieder Zinsen von 3% und mehr fürs Tagesgeld. Diese Zeiten könnten jetzt allmählich zu Ende gehen. Also wenn es wirklich zu ersten Zinssenkungen vor der Sommerpause kommt, dann ist damit zu rechnen, dass eben vor allen Dingen die Tagesgeldkonditionen absehbar schlechter werden. Das heißt, hier gilt es durchaus, sich zu beeilen, wenn es wirklich so kommt. Bei Verbraucher- und Baukrediten sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Da weisen zumindest Experten darauf hin. Hier sind ja die Konditionen schon im Verlauf des vergangenen Jahres zum Teil deutlich gesunken. Es gibt zurzeit nicht so wahnsinnig viel Zinsspielraum nach unten, weil eben einige der Zinssenkungen, von denen ausgegangen wird, da auch schon eingepreist sind. Also bei Tagesgeld, ja, könnte Eile geboten sein. Bei Krediten für Verbraucher und Immobilieninteressenten sind die Effekte womöglich nicht ganz so groß zu Beginn.
Ganz lieben Dank, Stefan, für die Ausführungen.
Gerne.
Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Oder schicken Sie uns gerne auch eine Rückmeldung per WhatsApp, Telegram oder Signal. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Lukas Teppler. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.